Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Das Daily ist das Papier, da stehen alle Fluginformationen drauf, Name der Crew, alle Besonderheiten, ob wir Babys haben, Kinder, Hunde, Handicapped-Passagiere.
Also das Fliegen selbst, natürlich ohne Motor, das ist nochmal was Besonderes im Vergleich zur Motorfliegerei. Also man ist so eins mit der Natur und fliegt mit der Natur, um halt hochzukommen mit der Thermik.
Das ist eine Druckkammer, wo wir also Höhendrücke fahren können. Also man kann dann sozusagen, ohne den Kölner Boden zu verlassen, auf dem Mount Everest aufsteigen.
Standardstreckenverlauf hier über Luxemburg, Genf, runter nach Marseille, über Mallorca, dann nach Ibiza. Wir streifen hier im Anflug nochmal einen Jetstream, der wird aber über uns liegen, also sollte uns das auch weiterhin keine Turbulenzen da bringen.
Und das Schlimme ist, dass man das Gespräch nicht weiterführen kann. Diese Gesprächsunterbrechung, die ist natürlich besonders schlimm, weil man mitunter verliert man den Faden.
Fest angeschnallt auf dem Sitz, mit dem Lärm der Turbinen im Ohr. Das Flugzeug bewegt sich, erst schwerfällig, dann immer schneller, bis man die Beschleunigung im Bauch spürt und schließlich hebt man ab. So erleben die meisten von uns das Fliegen. Ob in den Urlaub, zu einem Geschäftstermin oder Familienbesuch, das Flugzeug macht es möglich, schnell in weit entfernte Regionen zu reisen. Fliegen gilt als einer der ältesten Träume der Menschheit und musste jahrhundertelang einer bleiben. Doch mittlerweile ist es längst zur Normalität geworden. Heute starten allein in Deutschland täglich mehr als 8000 Flugzeuge. Mit Beginn der Reisezeit werden viele einsteigen und der Urlaub beginnt dann am Flughafen. Ich blicke heute auf die eher unbekannten Seiten des Fliegens. Dafür habe ich eine Flugzeugcrew begleitet, vom ersten Treffen bis zum Abflug. Außerdem frage ich die Forschung, wie Fliegen klimaneutral werden kann. Und ich war in einem Garten, über den ständig Flugzeuge hinwegdröhnen. Damit herzlich willkommen zum Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Loye und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. So, ich bin hier am Flughafen Düsseldorf und ich treffe mich jetzt gleich mit einer Eurowings-Crew, die heute ist ein Freitagmittag, nach Ibiza fliegt. Ich darf an ihrem ganz normalen Ablauf vor einem Flug teilnehmen.
Bitte sehr. Sie sind auf der grünen Seite. Okay. Ich brauche bitte einmal diesen Tagesausweis, den Sie haben. Bitte einmal Ihren Person.
Normalen Ausweis. Vorher, da muss ich natürlich durch etliche Sicherheitsschleusen. Ein Pressesprecher von Eurowings begleitet mich.
Ja, das ist ja wunderbar, Jürgen. Perfekt. Ja, ne? Das ist immer so klappt.
Ja. Und wir treffen auch sogleich den Piloten des Flugs, Jürgen Wilms. Er nimmt uns mit ins FOC, ins Flight Operations Center von Eurowings. Das ist ein nicht öffentlicher Bereich vom Flughafengebäude. Ich sehe lange Gänge mit grauem Teppichboden und etlichen Türen zu Besprechungs- und Büroräumen.
Ich komme Ihnen einfach hinterher.
Hallo.
Genau.
Hallo.
Morgen.
Christiane.
Vivien Loye.
Die Purserin des Fluges, also die Chefin der Kabinencrew, Christiane Keller, nimmt mich mit zu ihrer Besprechung. Briefing genannt. Die Kabinen und die Cockpit-Crews, die besprechen sich zuerst getrennt und später dann zusammen.
leite ich dich mal zu unseren Gemächern. Darf ich du sagen?
Ja, gerne. Wir können gerne du sagen. Hallo in die Runde.
Im Briefingraum sitzen schon drei weitere Flugbegleiterinnen an einem großen quadratischen Tisch.
Also, ihr Lieben, herzlich willkommen auf unserem Flug nach Ibiza. Wir fliegen mit dem Airbus 320 einmal Düsseldorf-Ibiza hin und zurück, sind auch sehr gut gebucht mit 181 Gästen.
Christiane blickt auf zwei Seiten Papier, die vor ihr auf dem Tisch liegen. Das ist das sogenannte Daily. In der Fliegersprache sind fast alle Fachbegriffe auf Englisch. Das hilft, sich überall auf der Welt zu verständigen.
Einmal erklären, das Daily ist das Papier, was wir uns ausdrucken für jeden Flug. Da stehen alle Fluginformationen drauf, Name der Crews, alle Besonderheiten, ob wir Babys haben, Kinder, Hunde, Handicapped-Passagiere. Alles, was so dazugehört. Da fliegen wir auf jeden Fall auf dem ersten Abschnitt 2 Stunden 23 und auf dem Rückflug sind wir 2 Stunden 9 unterwegs.
So geht es weiter. Wie wird der Service laufen? Wer sitzt an welcher Flugzeugtür? Wer macht Essen? Wer den zollfreien Warenverkauf? Außerdem spricht Christiane Sicherheitsthemen an. Das ist ein verpflichtender Teil des Briefings vor jedem Flug. Heute geht es um die Emergency Duty List.
Da sind alle Gegenstände aufgelistet, die an bestimmten Positionen sind. Und das muss kontrolliert werden, dass auch alles da ist, wo es sein soll und auch ja, in einem Zustand ist, dass es benutzt werden kann.
Genau, da jedes Flugzeug anders aufgebaut ist und es in jedem Flugzeug an anderen Positionen ist, haben wir dann diese Listen, um uns daran zu halten.
Ob die Menge stimmt, ob es benutzt werden kann. Die Schwimmwesten werden kontrolliert unter jedem Passagiersitz.
Macht das jede Crew oder macht man das einmal?
Jede Crew muss das machen. Und wenn das dann abgearbeitet ist nach dieser Liste, die sollte auch immer in die Hand genommen werden, dass man auch nichts vergisst, auch wenn man schon 10, 20, 30 Jahre fliegt, kommt eine Information an den Purser. Cabin Pre-Flight Check is completed, das ist auch festgelegt. Und diese Info gebe ich dann auch an das Cockpit weiter, dass jetzt alles andere passiert.
Bei den Startchecks gibt es Standardabläufe, die nicht verändert werden dürfen. Es gibt klare Regeln und Absprachen. Sogar der Wortlaut einzelner Ansagen, der ist festgelegt. Dafür und für die Einübung möglicher Notfallszenarien durchlaufen die Crews jährliche Trainings.
Hallo
zusammen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ich muss dich nochmal Jürgen. Hallo.
Jetzt kommt die Cockpit-Crew durch die Tür. Kapitän Jürgen Wilms und seine Co-Pilotin. Im Fachjargon First Officer genannt. Elisabeth Da Silva-Simões.
So. Ja, hallo allerseits. Dann nochmal herzlich willkommen auch von unserer Seite hier aus dem Cockpit zu unserem heutigen Flug nach Ibiza. Wir sind ein bisschen spät dran. Der Hintergrund ist, das Flugzeug wurde getauscht. Wir hatten ein Flugzeug, da war die APU leider defekt. Und die Technik arbeitet da noch dran und man hat uns jetzt die Einsatzreserve da zur Verfügung gestellt. Das heißt also, wir fliegen nicht mehr mit der Whiskey Quebec, sondern mit der November Lima.
Die Crew notiert sich die neue Flugzeugbezeichnung. Sie wird, auch das ist ein internationaler Standard in der Verkehrsflugfahrt, im sogenannten Fliegeralphabet genannt. Also Whiskey Quebec statt WQ. So verstehen sich Piloten, Fluglotsen und andere Beteiligte weltweit.
Ja, die Flugzeit wird 2 Stunden und 20 Minuten betragen darunter. Mit voller Hütte, 180 Passagiere haben wir dabei. Auf der Strecke, ich habe hier mal die Karte dazu genommen.
Der Pilot zeigt jetzt den Bildschirm seines Tablets.
Unter uns sind ein paar Wolkengebiete hier über den Alpen. Standardstreckenverlauf hier über Luxemburg, Genf, runter nach Marseille, über Mallorca, dann nach Ibiza. Wir streifen hier im Anflug nochmal einen Jetstream. Der wird aber über uns liegen, also sollte uns das auch weiterhin keine Turbulenzen erbringen im Anflug.
Kapitän Jürgen Wilms spricht noch über den Rückflug und über ein paar andere Details und dann ist das Briefing auch schon vorbei.
Ja, super. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr offen sind, würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Genau, dann einen schönen Flug uns allen.
Jetzt geht's zum Flugzeug, aber davon gleich mehr.
Flugzeug hier ist in den 70ern gebaut worden, wird aber immer noch für die Schulung benutzt.
Ich bin auf der Segelflugwiese im Grafenberger Wald in Düsseldorf. Eine große, grüne Wiese. Sie liegt auf einer Anhöhe und ist umgeben von dichtem Wald. Der Düsseldorfer Aeroclub fliegt hier jedes Wochenende. Gutes Wetter vorausgesetzt. Aber das haben wir heute. Die Sonne scheint und nur wenige Wolken sind am Himmel. Wobei ein paar mehr Wolken fürs Fliegen ganz gut wären. Lukas Gruner ist 34 Jahre alt, im Vereinsvorstand und ehrenamtlicher Fluglehrer hier im Club. Er führt mich über die Wiese. Wir stehen an einem gut 8 Meter langen weißen Segelflugzeug, Typ Janus. Und Lukas erklärt mir, wie dieses Flugzeug so ganz ohne Motor fliegen kann.
Was macht so ein Segelflugzeug aus?
Relativ große Tragflächen, also eine große Quadratmeterzahl an Tragflächen. Dann sind sie luftschnittig gebaut. Und das sind so die Hauptunterschiede zu den Motormaschinen.
Also wie ist das mit der Physik sozusagen?
Die Tragflächen erzeugen halt möglichst viel Auftrieb. Und rein physikalisch fliegen die Flugzeuge, weil wir kriegen ja einmal am Start Energie in Form von Höhe. Und die gleiten wir dann permanent ab. Und somit dauert dann der Standardflug jetzt ohne äußere Einflüsse 5 bis 7 Minuten. Dann haben wir die 400 Meter Starthöhe abgeglitten. Und das, was wir natürlich versuchen, ist Aufwinde zu finden, in Fachsprache Thermik. Und die entsteht, wenn sich die Luft am Boden erwärmt und dann aufsteigt. Das sind dann wie so Seifenblasen, kann man sich das vorstellen, oder Schläuche, wo wir dann drin Kreise ziehen. Das ist ja das, was man bei den Segelflugzeugen am häufigsten sieht, dass sie einfach nur die ganze Zeit im Kreis fliegen. Und das machen wir dann, um Höhe zu gewinnen, weil eben nur da die Aufwinde sind.
Während wir sprechen, ist im Hintergrund ganz schön viel los. Eins der beiden Autos des Clubs, ein alter weißer Pickup mit offener Ladefläche, der hat ein Seil mit einem großen Haken angeschleppt. Das gehört zu der Winde, die etwa 1000 Meter weiter hinten auf der langgestreckten Wiese steht. Das Seil wird nun an ein anderes Segelflugzeug angeklickt. Das scheint hier also gleich zu starten. Während ich das beobachte, möchte ich aber erstmal noch mehr über die Aufwinde verstehen.
Und wie findet man die Thermik? Weil die sieht man ja nicht.
Es gibt Hinweise. Also an einem Tag wie heute sehen wir jetzt zum Beispiel da vorne schon, da bildet sich gerade eine Wolke. Diese kleine Cumuluswolke nennt sich das, oder Schönwetterwolke, sagt dann immer der Wetterbericht. Die entstehen meistens durch Thermik. Also dass warme Luft aufsteigt, die kühlt sich ab in der Höhe. Und irgendwann hat sie sich so weit abgekühlt, dass sie die enthaltene Luftfeuchtigkeit nicht mehr halten kann. Und dann kondensiert es aus und bildet eine Wolke. Und deswegen fliegen wir dann von Wolke zu Wolke, wenn wir längere Strecken fliegen wollen.
Jetzt ist eben gerade einer gestartet, während wir gesprochen haben.
Genau. Der fliegt auch zielstrebig zur Wolke hin. Sollen wir einmal zum anderen Flugzeug wechseln,
gerne.
Weil dann steige ich da mal ein.
Ja, Lukas läuft jetzt zu einem anderen Segelflugzeug. Das ist schon an die Stelle geschoben worden, an der eben der Flieger gestartet ist. Und Lukas, der wird jetzt selbst fliegen und ich bin natürlich gespannt.
Und Sie ziehen jetzt
den
Notausstieg an.
Genau. der Fallschirm ist ja in der Schulung vorgeschrieben. Danach trägt ihn aber eigentlich jeder weiterhin, weil A sind die Flugzeuge für Fallschirme gebaut. Sprich, wenn ich jetzt keinen Fallschirm aufsetzen würde, müsste ich ein Kissen in den Rücken tun. Und ich meine, den Airbag baut ja auch keiner im Auto aus.
Werden die Fallschirme auch regelmäßig geprüft?
Einmal im Jahr, ja.
Und aber nie benutzt?
Nee. Also hier hat noch nie einer einen Fallschirm benutzt.
Genau. So, was machen Sie jetzt? Einsteigen.
Genau, ich habe jetzt erstmal alle Gurte an Seite gepackt, geschaut. Der Paul hat Blei eingepackt, nehme ich an, für mein Gewicht, weil das Flugzeug braucht vorne mindestens 85 Kilogramm.
Interessant.
Höchstens 110 Kilogramm. Und ich wiege jetzt knapp über 70 Kilogramm, wenn ich angezogen bin. Sprich, da sind jetzt Bleiplatten drin für 10 Kilo, wenn ich das richtig sehe.
Paul ist ein weiterer Segelflieger, der jetzt gleich mit Lukas zusammen in diesem Zweisitzer starten wird.
Und jetzt zeigen Sie mir nochmal die allerwichtigsten Knöpfe und Anzeigen. Also was muss man unbedingt haben?
Unbedingt braucht man tatsächlich nur den Knüppel und die Pedale für das Seitenruder hinten.
Und die Instrumente benutzen wir tatsächlich nur zur Kontrolle unserer Fluglage. Wir können eigentlich alles durch Rausgucken oder durchs Hosenbodengefühl, wie man so schön sagt, merken, als erfahrener Pilot.
Lukas und sein Co-Pilot Paul steigen jetzt ein. Die beiden Pilotensitze sind recht schmal und liegen hintereinander.
So, Sie sitzen jetzt beide drin, sind angeschnallt mit so einem Vierfachgurt oder genau. Wie sagt man, Vierpunktgurt?
Ja. Und dann jetzt mache ich einen Startcheck. Also es wird vor jedem Flug gemacht. Gut, du bist richtig fest angeschnallt. Fallschirm haben wir beide angelegt.
Die beiden konzentrieren sich auf ihren Startcheck, prüfen die Bremsklappen und Steuerruder.
Der Höhenmesser ist auf Null, Funk ist auf Platzfrequenz eingestellt. Der Wind kommt heute leicht von links, aber nur sehr sanft und leicht. Das heißt, bei einem Seilriss, falls das Seil reißt, unter 100 Metern können wir drüben auf der Landebahn landen. Über 100 Meter fliegen wir einfach eine kleine Platzrunde und landen wieder hier. Dann schließen wir jetzt die Haube.
Haube. So, müssen wir jetzt beide mal zur Seite gehen.
Der Kollege, der Helfer, macht die Tragflächen gerade, sodass beide Tragflächen quasi waagerecht vom Boden entfernt stehen. Hebt den Arm hoch, das ist dann das Zeichen offensichtlich für denjenigen, der die Winde betätigt. Ja, und jetzt bewegt sich das Seil und es geht los. Jetzt geht's los. Ja, schon ist er oben.
Also schnell geht das.
Das waren jetzt wirklich nur 2-3 Sekunden quasi Anfahrt.
Ja, genau, von 0 auf 100 ungefähr 2-3 Sekunden. Also quasi wie Achterbahnfahren.
Wir blicken dem Segelflugzeug hinterher, das steil nach oben gezogen wird. Und dann löst sich das Seil und trudelt mit einem kleinen Fallschirm an der Spitze langsam in Richtung Wiese zurück. Während Lukas und Paul jetzt da oben ihre Runden drehen. Solange ich auf die Landung der beiden warte, spreche ich mit dem Vorsitzenden des Segelflugvereins, Erik Brück.
Was macht die Faszination aus, Segelflieger zu sein?
Also das Fliegen selbst, natürlich ohne Motor, das ist nochmal was Besonderes im Vergleich zur Motorfliegerei. Also man ist so eins mit der Natur und fliegt mit der Natur, um halt hochzukommen mit der Thermik. Es ist die Stille oben im Flugzeug, man hört kein Motorengeräusch, sondern nur den Fahrtwind oder halt die Instrumente, die einem das Steigen anzeigen.
Das war jetzt der Funkspruch zur Landung. Und tatsächlich, der Segelflieger ist jetzt vielleicht noch 100-200 Meter entfernt und er sinkt merklich, während er auf die Wiese zusteuert, auf der er eben noch gestartet ist.
Haben wir noch ein zweites Auto
nehmen? Nee, ja, können wir noch einen VW-Bus nehmen.
Kann jemand hier 21 Kevin holen mit der Kühlerbatterie?
So, immer näher, näher und jetzt ein paar Meter noch und es setzt auf.
Dann gehen wir mal hinten durch, ne?
Gerne.
Ich bin bei Siegfried Küsel in Düsseldorf-Lohhausen. Wir laufen durch seinen Garten. Der ist riesig, mit altem Baumbestand und blühenden Beeten am Rand.
Also das ist jetzt kein Flugzeug.
Das ist der Rasenmäher nebenan.
Das ist der Rasenmäher nebenan, ne?
Wegen der Flugzeuge sind wir aber hier, denn der Stadtteil Lohhausen, der liegt direkt neben dem Düsseldorfer Flughafen. Und Rentner Siegfried Küsel zeigt jetzt auf ein Nachbarhaus, in dem ist er aufgewachsen.
Das ist hier das Haus, dahinter. Und das Haus hatte ich denn
Das ist schon das erste Flugzeug.
Die Maschine ist zuerst nur zu hören und dann taucht sie hinter den Baumkronen auf, am Himmel, groß und nah.
Das ist tatsächlich laut.
Ich würde sagen, unter laut verstehe ich noch ein bisschen mehr. Ne?
Ach, ehrlich?
Na, ja. Naja, also es ist so. Ja, das ist so. Damit haben wir es ja nun täglich von morgen bis spät abends in der Nacht zu tun. Und das Schlimme ist, dass man das Gespräch nicht weiterführen kann.
Das haben wir gerade gemerkt.
Unterbrochen. Und somit ist es für eine Unterhaltung, wenn man Besuch hat oder es kommen Leute.
Ist das noch das gleiche Flugzeug
Nein,
oder schon ein neues?
Das ist neues.
Und die sind beide gestartet, so wie es aussieht.
Ja. Und diese Gesprächsunterbrechung, die ist natürlich besonders schlimm, weil man mitunter verliert man den Faden.
Und jetzt höre ich die Vögel wieder. Wie groß ist Ihr Grundstück?
4000 Quadratmeter. Ja, das ist natürlich hier zu wohnen, in der Nähe vom Rhein, in der Nähe der Großstadt, ist wunderbar. Und wir sind ja auch nicht direkt gegen den Flughafen, wir sind nur gegen die ständigen Erweiterungen des Flughafens. Ne?
Schön.
Na?
Das ist ja wirklich traumhaft hier.
Das ist so. Und jetzt kommt wieder eine, ne?
Das ist schon eine hohe Taktung.
Eine sehr hohe Taktung, obwohl man sagen muss, wir haben immer noch nicht den vollen Lastverkehr hier, ne? Der ist sehr viel mehr, wenn wir wieder den Vollbetrieb haben, ne?
Ah, das ist jetzt schon, Sie merken, dass das weniger ist?
Es ist noch weniger, ne?
Der Flugplan des Düsseldorfer Flughafens, der zeigt für einen Montagabend wie heute zwischen 19 und 20 Uhr 10 Abflüge und 15 Landungen. Wobei über Siegfried Küsels Garten heute nur die Abflüge zu hören und zu sehen sind. Die ankommenden Maschinen fliegen über eine andere Route zum Flughafen. Die Gesamtanzahl der täglichen Flugbewegungen, die hat tatsächlich noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht. Das lag in den flugreichsten Monaten von Mai bis Oktober im Jahr 2018 zum Beispiel bei durchschnittlich 640 Flügen pro Tag. Im vergangenen Jahr, da waren es pro Tag etwa 200 weniger. Branchenexperten gehen allerdings davon aus, dass sich die Flugbewegungen wieder auf ein Vor-Corona-Niveau einpendeln werden. Siegfried Küsel ist jetzt 83 Jahre alt. Er würde sich wünschen, dass der Flughafen ihm ein besser gedämmtes Dach und neue Fenster bezahlt, um zumindest im Haus vor den Fluggeräuschen geschützt zu sein.
Es gäbe sozusagen Lösungen, die sind aber teuer und die müssten Sie alleine tragen.
Die müsste ich denn alleine tragen, ne? Also der würde denn einen Zuschuss bezahlen, das, was der Gutachter sagt, was der Innenausbau in den bewohnbaren Räumen vielleicht kosten würde, das würde der Flughafen bezuschussen. Aber nicht jetzt die Treppenhäuser oder alles, was dazwischen wird. Also das ist so was ganz Halbes, ne?
Die neueren Häuser hier in seiner Straße haben alle einen sehr guten, passiven Lärmschutz. Hier herrscht dann Ruhe, sobald Türen und Fenster geschlossen sind. Aber Küsels Haus ist mehr als 60 Jahre alt. Damals war Lärmschutz noch kein so großes Thema.
Gab es damals schon relevanten Flugverkehr hier?
Ja, natürlich. Und wir hatten eine Karavelle hier, eine französische, die war so laut, dass man Ohrenschmerzen kriegte, ne? Aber das war eine Maschine, die so laut war und dann war nichts mehr. Hier ist es jetzt dieses Permanente. Und das ist ebenso schlecht.
Siegfried Küsel hat mit dem Heimat- und Bürgerverein Lohhausen schon gegen die regelmäßigen Erweiterungen des Flughafens geklagt. Immer ohne Erfolg allerdings. Er würde sich wünschen, dass der Flughafen in weniger bewohnte Gebiete, fernab der Großstadt zieht, so wie es zum Beispiel in München Anfang der 1990er Jahre geschah. Aber er fürchtet, dass das illusorisch ist. Nur die Turbinen und damit ja auch die Lärmemissionen der Flugzeuge haben sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte weiterentwickelt. Aktuell wird auch ganz stark an zukünftigen Flugkraftstoffen geforscht, an klimaneutralem Kerosin. Um darüber mehr zu erfahren, bin ich nach Aachen gereist. Es ist Mitte Mai und hier in Aachen findet gerade eine internationale Konferenz zur Zukunft der Kraftstoffe statt. Veranstalter ist das Fuel Science Center der RWTH Aachen, ein Exzellenzcluster, das an neuen und vor allem klimaneutralen Kraftstoffen forscht.
Hallo Herr Büchner, ja, sehr schön, dass es klappt.
Hier während der Konferenz bin ich jetzt mit dem wissenschaftlichen Leiter des Fuel Science Center, dem Universitätsprofessor Stefan Pischinger, verabredet. Ich möchte mit ihm über mögliche klimaneutrale Flugkraftstoffe sprechen, in der Fachsprache Sustainable Air Fuels genannt.
Ist das jetzt sowas wie ein Highlight des Jahres?
Ja. Dass Sie hier sind und dass wir diesen Kongress haben. Nee, das ist, machen wir einmal im Jahr. Jetzt ist ja schon das 11. Jahr, ne? Ja, wir haben ja im Rahmen dieser Exzellenzinitiative, die eigentlich schon früher losging, aber dann ein paar Jahre später haben wir dann diesen jährlichen Kongress eingeführt, der sich mit synthetischen Kraftstoffen, fing ja an eher noch biobasiert, aber heute über alle Herstellmethoden. Und das ist ein jährliches Highlight, dieser Kongress, genau.
Wir gehen in einen kleinen Besprechungsraum. Da ist es ruhiger. Und ich frage Professor Pischinger, woran genau er und sein Team forschen.
Also in unserem Fuel Science Center forschen wir zukünftige klimaneutrale Kraftstoffe. Und das Besondere in diesem Projekt ist eigentlich, dass wir nicht nur die Anwendung anschauen, sondern parallel auch den Herstellungsprozess. Und das charakterisiert auch die Breite unseres Clusters, dass wir also von den Chemikern, Verfahrenstechnikern bis zu den Verbrennungsingenieuren alle gemeinsam an einem Tisch sitzen.
Der Flugverkehr, erklärt Pischinger, der verursache zwar weltweit gesehen nur gut 3% der CO2-Emissionen, aber hier gäbe es keine Alternativen zum Kerosin. Das ist ja ein Kraftstoff, der wie Benzin und Diesel aus Kohlenstoffen besteht. Also muss das Kerosin klimaneutral werden.
Also sagen wir in kürzeren Flugstrecken, kleinen Flugzeugen, da redet man vielleicht noch über Batterie, dann ein bisschen vielleicht noch Wasserstoff, aber für die langen Strecken sieht man eigentlich keine Alternative zu den Kohlenwasserstoffen. Und damit wird natürlich all die Forschung, die wir seit Jahrzehnten machen, was die Herstellungsseite angeht, kann direkt übertragen werden darauf.
Denn auch für den Schwerlastverkehr auf der Straße zum Beispiel sind sogenannte E-Fuels, also klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, denkbar. Und der hierfür benötigte Kohlenstoff würde, ganz kurz zusammengefasst, aus dem CO2 der Atmosphäre gewonnen. So würde bei der Verbrennung des Kraftstoffs nur so viel CO2 frei, wie zuvor aus der Luft extrahiert wurde. Der Kraftstoff wäre also klimaneutral.
Mit der steigenden Weltbevölkerung und den steigenden Lebensstandards ist es eigentlich illusorisch zu glauben, dass sich der Flugverkehr reduzieren wird, sondern wir reden da eher in den nächsten 15 Jahren von einer Verdopplung.
Dann abschließend gesagt, glauben Sie dran, dass auch die Verkehrsflugfahrt klimaneutraler werden kann?
Ich glaube nicht nur daran, ich bin da fest von überzeugt. Und eigentlich muss man die Frage andersrum beantworten. Man muss sagen, wir müssen es tun. Wir müssen es tun. Und dieser Sektor wird, dem wird das auch gelingen. Und dass wir auch CO2-neutral fliegen werden in Zukunft.
Was passiert eigentlich im menschlichen Körper während des Fliegens? Darauf schaut die Luft- und Raumfahrtmedizin. Sie untersucht die Auswirkungen auf den Körper von zum Beispiel starken Beschleunigungen, von Druckunterschieden oder gar bei einem Flug ins Weltall von Schwerelosigkeit. In Köln liegt ein Institut, das auf diesem Gebiet weltweit seinesgleichen sucht. Es heißt EnviHab. Der Name verbindet die Begriffe Environment und Habitat. Es ist Teil des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Neben dem EnviHab eröffnete vor etwa einem halben Jahr noch ein weiteres, sehr ähnliches Institut, auch für Luft- und Raumfahrtmedizin, aber betrieben von der Bundeswehr. Beide arbeiten nun, wenn es passt, zusammen und beide habe ich besucht.
Mal aus dem Fenster gucken, damit Sie mal.
Gerne.
Ich bin im zweiten Stock des Zentrums für Luft- und Raumfahrtmedizin der Luftwaffe. Der Chef des Hauses, Jörg Ruff, stellvertretender Generalarzt der Luftwaffe, erklärt mir, woran hier zum Beispiel geforscht wird. Unter anderem an Anti-G-Anzügen, also an Ausrüstung, die die Belastungen auf den Körper durch extreme Beschleunigungen abmildern.
Ja, in Europa sind wir die größte Einrichtung und wer noch vergleichbar ist, sind eigentlich nur noch die Amerikaner.
Sondern wollen wir einmal?
Ja, ein Mitarbeiter von Jörg Ruff, Oberfeldarzt Vitali Jagel, zeigt mir jetzt das neue Gebäude. Manche Räume sind noch leer.
Das hier ist die große Halle, wo quasi die Flugsimulatoren noch reinkommen.
Mit Hilfe der Flugsimulatoren wird zum Beispiel geschaut, ob angehende Luftwaffenpiloten auch stressresistent sind, wie sie auf hektische Situationen reagieren. Wir gehen ein Stockwerk tiefer, zum Trainingsraum gegen Flugübelkeit.
Hier ist es das Anti-Airsickness-Training. Genau. Und letztendlich geht es darum, durch Aufgaben, die man bekommt, während man in alle Richtungen gedreht wird.
Vor mir steht ein Apparat, eine Maschine, die aus einem großen Stahlkreis besteht, in dem man, so erklärt es mir Oberfeldarzt Jagel, stehend festgeschnallt wird. Dieser Kreis kann sich dann in alle Richtungen bewegen. Schon bei der Vorstellung wird mir schlecht, ehrlich gesagt.
Und letztlich geht es darum, bei den ganzen Bewegungen den Leuten irgendwie durch Umfokussierung einfach beizubringen, wie man mit den Gefühlen umgeht. Also, was wir es geschafft haben, ist bisher jeden wieder ins Cockpit zu kriegen. Viele sind auch wirklich frei und viele schaffen es auch einfach, dass so ein leichtes, flaues Gefühl bleibt. Aber es führt nicht mehr dazu, dass sie nicht mehr fliegen können. Gehen wir hier runter.
Wir gehen jetzt noch ein Stockwerk tiefer, ins Erdgeschoss.
Wollen Sie einmal die Laserbrille sehen?
Ja, die gucke ich mir jetzt noch an.
Die Laserbrille, das ist eine der neuesten Entwicklungen der Luftwaffe. Sie filtert die gängigen Farbstrahlen aus Laserpointern heraus, also das Rot, Blau oder Grün. Und sie lässt den Piloten trotzdem alles erkennen. Laserattacken auf Flugzeuge und Piloten kommen nämlich immer wieder vor und sind vor allem bei Starts und Landungen gefährlich.
Das ist dann das Modell.
Vitali Jagel zeigt jetzt auf mehrere Brillenmodelle in einem Glaskasten. Die meisten sehen ganz normal aus, wie Sportbrillen eben. Ich darf sie auch ausprobieren und es funktioniert. Sie filtern die verschiedenfarbigen Laserstrahlen heraus, lassen mich aber alle Farben im Umfeld trotzdem gut erkennen.
Und das wird irgendwann mal die Zukunft sein, das in einer Datenbrille kombiniert.
Vitali Jagel deutet auf eine klobige, große Brillenkonstruktion.
Nur die muss, Piloten sind sehr eitel. Solange das Ding nicht cool aussieht, tragen sie das Ding auch nicht.
Also cool im Sinne von sportlich oder schick?
ist diese große Brille tatsächlich noch nicht. Da wird wohl neben der Technik auch noch am Design gefeilt werden müssen. Ich verabschiede mich und laufe die Straße hinüber zum EnviHab, dem Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des DLR. Dort begrüßt mich Friederike Wütscher, die Sprecherin des Instituts.
Also, herzlich willkommen hier.
Allein das Gebäude ist wirklich beeindruckend. Von außen ein flacher, weißer Metallkubus, der auf einem Band von Panoramafenstern steht. Drinnen geht es über eine Betontreppe ins Souterrain. Das gesamte Gebäude, das erstreckt sich über zwei Stockwerke und hat keinen Zwischenboden. Also ist es auch hier im Souterrain sehr hell. Und es gibt mehrere Innenhöfe aus Glas, die auch noch für ausreichend Licht sorgen.
Das heißt, man hat hier im EnviHab eine große Halle und dann eben 8 verschiedene Module, so nennen wir das, wo die eigentliche Forschung dann stattfindet.
Diese Module sind das Besondere. Es sind abgeschlossene Bereiche, also autarke Gebäude innerhalb der Gesamtanlage. Friederike Wütscher zeigt auf einen großen Lageplan.
Hier in diesem dick umrandeten Bereich sozusagen, das ist eine Druckkammer, wo wir also Höhendrücke fahren können. Also man kann dann sozusagen, ohne den Kölner Boden zu verlassen, auf dem Mount Everest aufsteigen. Natürlich nicht mal so eben, sondern in einem langsamen Aufstieg, wie man das auf dem Berg eben auch machen würde.
Oder in einem Flugzeug. Der Kabinendruck eines Verkehrsflugzeugs entspricht den Verhältnissen auf der Zugspitze. Friederike Wütscher geht jetzt in Richtung des Moduls und prüft, ob wir uns das mal aus der Nähe anschauen können.
Da kommen wir jetzt leider nicht ran, da ist gerade ein Verband am Radeln.
Am EnviHab finden quasi permanent Studien statt. Zur Zeit meines Besuchs die sogenannte Bettruhestudie. Probanden werden 4 Wochen lang mit dem Kopf 6 Grad nach unten gelagert. Sie dürfen nicht aufstehen, weder tags noch nachts. Und die Auswirkungen auf den Körper, die gleichen dann denen in der Schwerelosigkeit. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, müssen die Probanden, natürlich weiterhin im Liegen, dann zum Beispiel Fahrrad fahren.
Sie merken diese 6 Grad, dass eben mehr Flüssigkeit in den Kopf läuft. Und das ist genau das, was wir ja aber auch in diesen Studien simulieren wollen. Das ist ja bei den Astronautinnen genau das Gleiche in der Schwerelosigkeit. Genauso wie natürlich Muskel- und Knochenabbau, das geht mit dem ja einher.
Wir laufen zur Zentrifuge, die in der Mitte der großen Halle steht. Sie kann sich so schnell drehen, dass Beschleunigungskräfte bis zu 6G auf den Körper wirken. Das heißt, das 6-fache des eigenen Gewichts drückt auf den Körper. Zum Vergleich, bei Achterbahnen wirken kurzzeitig schon mal zwischen 4 und 5G auf den Körper. Jetzt gehen wir zu dem Bereich, in dem alle europäischen Astronauten nach ihrer Station auf der ISS sozusagen anlanden.
So, dann kommen Sie mal rein. Und das sieht dann ein bisschen wohnlicher noch aus. Also wir haben dann tatsächlich so eine eingerichtete Sitzecke mit Fernsehen und so weiter.
Der Hauptraum, in dem wir stehen, der sieht ziemlich funktional aus. Helle Wände, ein weißer Tisch mit hellen Stühlen. Auf der linken Seite gibt es 2 Türen und die führen in die Schlafzimmer. Auch da ein Bett, Nachttisch, ein kleiner Schreibtisch, keine Schnörkel. Hier haben also die Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst gewohnt, nachdem sie zurück auf die Erde kamen.
Dann haben sie ihre eigene Küche. Bad, ganz wichtig, wenn die hier ankommen, die wollen mal wieder duschen. Das, vor allem das Wasser von oben nach unten fließen.
Danke vielmals. Dann noch eine ruhige Schicht.
Dankeschön. Ja.
Ich bin wieder am Flughafen Düsseldorf, unterwegs mit der Eurowings-Crew, die gleich 181 Passagiere nach Ibiza fliegen wird. Kapitän Jürgen Wilms und seine Kolleginnen steigen aus einem Crewbus aus.
So, jetzt stehen wir hier auf dem Vorfeld und hier ist die Maschine. Ein großer Airbus, Eurowings. Alle steigen aus dem Bus aus und dann geht's die Treppe hoch. Die Tür oben ist noch zu am Flugzeug, die macht jetzt gerade der Pilot auf.
Ich lasse die Crew erst einmal vorgehen und blicke mich um. Das laute Rauschen im Hintergrund kommt aus den Klimaanlagen der Flugzeuge um mich herum. Etwas weiter entfernt fahren aber auch gerade zwei Maschinen zur Startbahn.
Ah, da steht schon der Wagen mit den Koffern bereit. Hier wird gerade die Luke geöffnet und gleich werden die Koffer eingeladen.
Es ist ganz schön laut hier auf dem Vorfeld. Gut, dass die meisten um mich herum Lärmschutzkopfhörer tragen. Und dann kommt tatsächlich auch schon ein Bus mit Passagieren an. Ich laufe schnell die Treppe hoch zum Flieger. Und da steht schon Pörserin Christiane im Gespräch mit dem Rampagenten, dem Mitarbeiter des Flughafens, der diesen Flieger heute abfertigt.
Sag mal, sind das unsere Gäste? Aber wir sind ja gerade erst gekommen.
Wir müssen los, Doktor.
Dann tun wir bitte nur mal hin, dass der Busfahrer eine Ansage macht, dass die Crew gerade erst an Bord gekommen ist. Sie müssen ihre Vorflugbereitung.
Der Rampagent geht zum Bus, bittet um Geduld und im Flieger wird es jetzt doch etwas hektischer.
Was machen Sie jetzt?
Ich check die Schwimmwesten.
Maria schaut unter jeden Sitz. Lena und Jasmin überprüfen die restlichen Utensilien, während Christiane schaut, ob alle Getränke und das Essen an Bord sind.
Ich sprengel dich einmal noch ein Stückchen weiter.
Genau, danke.
Im Cockpit, da geht es etwas ruhiger zu.
Was müssen Sie denn noch alles checken im Vorfeld?
Meine Kollegin wird jetzt hier die Bordcomputer mit den nötigen Daten füttern, Flugpläne eingeben, so weiter. Aktuelle Wetterreports noch besorgen vom Flughafen. Und ich werde mich jetzt um den Outside-Check kümmern. Das heißt, ich werde einmal einen Rundgang ums Flugzeug machen. Schauen, ob soweit alles in Ordnung ist, ob man irgendwelche Beschädigungen sehen kann.
Darf ich einmal mitgehen?
Ja klar, auf jeden Fall, gerne.
Dann stehe ich den Damen auch nicht im Weg.
Können wir gerne machen, genau.
Ich gehe mal mit zum Outside-Check.
Ja.
Kapitän Jürgen Wilms geht langsam und konzentriert um das Flugzeug herum.
Man sieht ja beispielsweise, das Flugzeug hat natürlich einige Stellen hier markiert. Da sind dann so diese Aufkleber drauf. Das sind meistens kleinere Kosmetikdinge wie Lackschäden und so weiter.
Wie passiert das?
Das ist einfach entweder ein Alterungsprozess oder auch durch das Handling am Boden kann das schon mal vorkommen. Das wird dann von der Technik überprüft, da gibt es diverse Limits. Und das wird dann bei der nächsten Renovierung dann quasi korrigiert. Genau. Hier vorne ist aber wichtig zu sehen, dass hier diese Tür verschlossen ist. Hier haben wir unsere Sensoren für die Geschwindigkeit, für den Höhenmesser, für den Einstellwinkel. Da schaut man einfach nach, ob es irgendwelche Beschädigungen gibt, die man sehen kann. Man schaut sich das Bugfahrwerk an, Zustand der Reifen, ob es irgendwelche Leckagen an Hydraulikleitungen gibt. Das sieht soweit in Ordnung aus. Dann gehen wir hier vorne einmal herum. Wichtig hier vorne an der Nase auch zu sehen, ob es hier Beschädigungen gibt durch Hagel unter Umständen. Das kann schon mal vorkommen, wenn das Flugzeug am Tag vorher durch Gewitterschauer geflogen ist. Oder ein Vogelschlag. Das sind Dinge, die auftreten können, aber hier ist auch nichts zu sehen. Sieht alles einwandfrei aus.
Wir laufen weiter um das Flugzeug herum. Ein großer, breiter Tankrüssel steckt in der rechten Tragfläche der Maschine.
Ah, und es wird auch noch getankt.
Genau, der Tankvorgang, der läuft auch noch. Wir müssen jetzt in ein, zwei Minuten fertig sein. Für den heutigen Flug nehmen wir 10 Tonnen mit. Davon werden wir ungefähr 6 Tonnen verbrauchen. Der Rest sind dann Reserven, die wir dann für einen Ausweichflughafen und so weiter mitnehmen. Genau.
Der Pilot schaut jetzt in das Triebwerk.
Ich kann das hier einmal drehen. Das ist dieses markante Klackern, was vielen Passagieren immer wieder mal auffällt, wenn man sich dem Flugzeug nähert. Das ist vollkommen normal. Man sieht das auch, wenn man das hier dreht.
Während Kapitän Jürgen Wilms weiter zum Rumpf des Flugzeugs geht, laufe ich wieder hoch in die Kabine. Die Passagiere steigen jetzt ein.
Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Herzlich willkommen bei uns an Bord. Darf ich Sie begleiten? Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich nehme die Pörserin Christiane zur Seite.
Und gibt es sowas wie das Fliegervirus?
Bei einigen ja, und man ist direkt infiziert, würde ich sagen. Das merken diejenigen auch sofort. Und umgekehrt, wenn man dagegen quasi resistent ist, dann hört man auch sehr schnell wieder auf. Aber wenn es einmal angedockt hat, gibt es keine Chance. Das sieht man ja bei uns. Wir sind schon so lange dabei und haben so viele unterschiedliche Airlines auch erlebt und können es nicht lassen. Wir hatten oft genug die Gelegenheit, nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. und irgendwo anders abzubiegen. Und letztendlich haben wir uns dann alle wieder hier getroffen.
Also man merkt Ihnen das ja auch an.
Ja, es ist ja auch nicht nur das Arbeiten, es ist das Zwischenmenschliche auch. Es ist irgendwie wie eine große Familie. Und das Schöne ist, von jedem Flug nimmt man immer ein bisschen was mit nach Hause und man lernt immer wieder dazu, egal wie alt man ist.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Das wünschen wir Ihnen auch. Das kann ja dann nur gut werden, ne?
Ja, wir wollen es hoffen. Von meiner Seite läuft alles.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Guten Morgen.
Hallo.
Hallo.
Guten Morgen. Guten Morgen. So, das ist die Männergruppe.
Hallo.
Wir gehören alle zusammen.
Hallo.
Moin.
Wie viel sind das denn?
Vielleicht auf den Koffer?
Von Ihnen. Meine ich doch. Direkt die Gruppe.
Das hat die Expertin sofort erkannt, dass Sie alle zusammengehören. Na, viel Spaß dann.
Hallo.
Da haben Sie ihn aber glücklich gemacht.
Ja, also sehr, dass er erkannt
wurde.
Ist.
Erkannt.
Ja. Das ist für die meisten das Wichtigste.
Hallo.
Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und die Damen gehören bestimmt auch zusammen, ne?
Yes.
Ja, wie viele sind Sie denn?
Vier.
Vier. Herzlich willkommen.
Die letzten Gäste kommen an Bord und dann tritt der Flughafenmitarbeiter in die Tür, der für die Abfertigung der Maschine verantwortlich ist.
So, 177 plus 2.
Oh, es ist weniger geworden.
Christiane greift zum Hörer.
Boarding completed.
So, hier ist auch alles startklar?
Hier ist alles startklar. Wir haben alle Dokumente erledigt, Beladepapiere durchgerechnet, die Startleistung berechnet, Computer ist gefüttert, wir sind jetzt fertig.
Was druckt da gerade noch aus?
Das ist jetzt nochmal ein aktueller Wetterbericht von Palma, das ist unser Ausweichflughafen, und von Ibiza mit den aktuellen Daten. Genau.
Nun ist es Zeit für mich zu gehen. Gleich werden die Türen geschlossen. Kurz soll ich aber bitte noch bleiben, sagt Christiane und greift noch einmal zum Hörer.
Liebe Gäste, wir begrüßen Sie schon einmal vorweg auf Ihrem Flug von Düsseldorf nach Ibiza. Wir sind jetzt soweit fertig und abflugbereit. Die Türen werden gleich geschlossen. Wir würden uns aber ganz gerne noch von unserer Reporterin herzlich verabschieden, die uns heute vom Check-in begleitet hat. Wir würden die Dame gerne mitnehmen vom Deutschlandfunk. Der Podcast wird irgendwann Mitte Juni gesendet. Ist das richtig?
Am 24. Juni im Wochenendjournal.
Mach doch mal.
Alle Sorgen, sagt man.
Reinhard May.
Über die Lautsprecheranlage ist plötzlich Reinhard May zu hören. Und das ganze Flugzeug lächelt. Ich auch.
Ich sehe hier noch lange nach. Sehe sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwinden.
Mal schwebend leise, mal dröhnend laut. Geschichten vom Fliegen. Das war das Thema im Wochenendjournal. Mein Name ist Vivien Leue und ich bedanke mich fürs Zuhören.